sind häufig gekoppelte emotionale Muster von Trauer, von Einsamkeit, von Ärger, von Überforderung. Viele würden einfach nur sagen, es war ein stressiger Tag. Und dann kommt die Strategie, wenn ich mir etwas zuführe, was mir dann gut tut, dann erzeuge ich über das Essen eine Emotionsregulation.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, es geht heute mal wieder um das wunderbare Thema Essen. Wir essen ja nicht nur, um satt zu werden. Wir essen auch, um Stress zu regulieren, um Gefühle zu dämpfen, Belohnung zu spüren oder vielleicht auch eine innere Leere zu füllen. Und genau hier beginnt das Phänomen des emotionalen Essens. Ein Verhalten, das Millionen Menschen betrifft, oft unbewusst abläuft und mit Willensschwäche, wie man vielleicht meint, gar nichts zu tun hat. In dieser Health Nerds Episode wollen wir darüber sprechen, warum Emotionen unseren Appetit steuern, was Stress, Dopamin und Cortisol damit zu tun haben und warum unser Gehirn in bestimmten Situationen gezielt nach Zucker, Fett oder schnellen Kalorien verlangt. Wir schauen auf die biologischen Mechanismen hinter emotionalem Essen, wir räumen mit Schuldgefühlen auf und wir wollen erklären, warum klassische Diätregeln hier häufig scheitern. Und wir wollen in diesem Zusammenhang natürlich auch über das Thema Binge-Eating sprechen. Der, ja, ich sag mal, Kontrollverlust über das Essen. Ich kann nicht aufhören zu essen und Matthias Baum wird uns erklären, was da biologisch in unserem Körper abläuft. Und das Selfish Brain ist auch ein Stichwort, der beim Thema emotionalem Essen immer wieder auftaucht. Warum priorisiert unser Gehirn in bestimmten Situationen das Thema Essen so extrem hoch und übernimmt sozusagen die Kontrolle über unseren Geist und vor allem über unseren Körper? Ein super spannendes Thema und ich bin sicher, wir alle können eine Menge lernen aus dieser Episode. Insofern, let's go. Matthias Baum, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, lass uns direkt rückwärts spulen und zurückgehen zu unseren Anfängen. Wir gucken mal in der Evolution von uns Menschen ganz an den Anfang. Warum hat sich das Thema Emotionen und Essen so eng miteinander verwoben? Wenn es doch eigentlich nicht nur rein um die Energie für unseren Körper geht, sondern wie ich eingangs ja gesagt habe, viele emotionale Komponenten spielen beim Thema Essen eine Rolle. Was hat das evolutionär für einen Vorteil gebracht?
Da würde ich doch mit dem Thema Energie anfangen und sagen, der evolutionäre Vorteil besteht immer und immer und immer, sagt man nicht so häufig, aber er besteht logischerweise in dem Thema Energieverteilung. Es geht immer um Energie. Ja, jede Zelle benötigt Energie und jedes Gewebe und in dem Falle jedes Organ und jedes Organsystem. Und dazu zählt logischerweise das Nervensystem, das zentrale Nervensystem. Und kurz gesagt, das Gehirn möchte sich mit Energie versorgen. Das ist oberste Priorität. Wir gehen da gerne gleich nochmal genauer drauf ein.
Das ist dieses Selfish Brain, gell?
Das ist ein theoretisches Modell, um zu erklären und relativ anschaulich zu erklären, dass ein Organ, das 2% des Körpergewichtes ausmacht, in Ruhe schon 20-25% der täglichen Energie benötigt. Ja, da reden wir von der Energie also des Grundumsatzes.
Bei dir sind es mindestens 3% des Körpergewichtes.
Das macht überhaupt nichts aus, weil der entscheidende Punkt ist, das sollten wir auch verstehen, zumindest bei Homo sapiens macht das Gewicht keinen Unterschied. Natürlich ist die Gewichtszunahme in der Evolution des Gehirns schon ein spannender Punkt, vor allen Dingen, welche Regionen gewachsen sind nämlich der präfrontale Kortex. Aber es geht nicht um Gewicht, sondern um Anzahl von Neuronen und ein gelerntes Gehirn, also das im Laufe des Lebens viele Sachen gelernt hat, verknüpft sich gut. Also es geht um Verschaltungen. Das heißt, ich will gar nicht unbedingt mehr Gewicht haben, sondern ich möchte, dass der Energieverbrauch gut funktioniert und ein leistungsstarkes Gehirn würde auch mehr Energie verbrauchen. Bedeutet im Umkehrschluss auch, diese 20-25% der Energie des Grundumsatzes, die dem Gehirn so oder so täglich zur Verfügung steht und damit versorgt es sich, ob wir das nun bewusst wollen oder nicht, wird ergänzt um die Energie, die benötigt wird in bestimmten Situationen. Und da können wir uns alles drunter vorstellen, immer dann, wenn das Gehirn aktiv ist. Und jetzt können wir uns ziemlich sicher sein, außer den Grundstoffwechselfunktionen brauchen wir das Gehirn für jeden Prozess. Das heißt, ob ich nun lernen möchte, ob wir uns jetzt hier unterhalten, ob wir unsere Gedanken kreisen lassen, ob wir uns entscheiden, eine körperliche Aktivität durchzuführen. Am Anfang steht die Entscheidung des Gehirns. Und um dann deine Frage final zu beantworten, also evolutionär geht es um Energieverteilen. Und was sind dann Emotionen eigentlich? Und das ist, wir haben eine eigene Episode zum Thema Emotionen gemacht. Ich finde, ein super spannendes Thema, ein so wichtiges Bindeglied und nicht nur irgendwie, ja, da sind halt so ein paar Gefühle im Spiel, sondern wir können uns vorstellen, dass es Grundemotionen gibt, die bei allen Menschen gleich sind. Bei allen Menschen gleich sind. Und dazu zählen Angst und Freude und Wut und Ekel. Das ist quasi teilweise auch unterstützend ein Teil unseres Immunsystems. Mhm. Und jede Emotion, die wir wahrnehmen, die kann dann natürlich überschattet sein von individuellen Gegebenheiten. Am Ende des Tages, wenn wir es biochemisch runterbrechen, reden wir über einen Cocktail an Neurotransmittern, an Hormonen und damit eine Steuerung, die folgt. So, was dann die Emotion auslöst, ist nochmal unterschiedlich. Und jetzt versuche ich den Kreis zu ziehen, nämlich es kann natürlich sein, dass ich Angst bekomme, weil ich etwas gesehen habe, aber die Emotion wird in meinem limbischen System verarbeitet und wird einen Cocktail an Botenstoffen ausschütten und die Energieanforderungen meines Gehirns verändern. Aber auch Emotionen im Alltag können dazu führen, und das können einfach nur, das können auch Gedanken sein, was auch immer die Emotion auslöst, sie sorgt am Ende für eine erhöhte Energieanforderung im Gehirn und eine gewisse Belastungssituation. Und hier sehen wir die Kopplung. Das wird bei unseren Vorfahren nicht anders gewesen sein. Der große Unterschied, und das lasst uns das gerne hier schön differenzieren zwischen emotionalem Essen, dem sogenannten Komfortessen oder Comfort Eating, und bis hin zu Essstörungsformen wie auch dem Binge Eating, gibt es definitiv Unterschiede. Die Energieverteilung spielt eine Rolle. Beim emotionalen Essen geht es aber um einen gelernten Mechanismus, auch ein Teil der Energieversorgung, aber um einen gelernten Mechanismus, eine für mich empfundene Stresssituation, emotionale Stresssituation, besser verarbeiten zu können.
So, das heißt, eigentlich hat die Evolution, wenn ich es richtig verstehe, diese Emotionen mit dem Essen deshalb verknüpft, um uns zu belohnen, um, sagen wir mal, das Gehirn gibt den Impuls raus, ich brauche Energie, geh mal gucken, dass da irgendwas jetzt kommt. Ich finde etwas, ich esse etwas und ich habe dann ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe mich belohnt oder es tut mir gut. Man sagt ja auch, Essen macht glücklich. Hm. Also das quasi mein Gehirn sagt, siehst du, war doch super. Gut, dass du gleich losgelaufen bist und was zu essen gesucht hast. Du fühlst dich doch jetzt viel besser. Kann man das so vereinfacht runterbrechen?
Ich finde es super, weil du ehrlicherweise meinen Gedankengang noch etwas erweitert hast und du hast absolut recht damit, dass das natürlich der nächste Aspekt ist, der auch wieder zu guten Emotionen führen wird. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, im Schritt 1 ist es, ich brauche Energie. Das Gehirn zieht sich Energie aus den Reserven, um sich mehr mit Energie zu versorgen. Und jetzt kommt das Spannende, nach dem Essen verändert sich natürlich auch wieder die Emotionen und damit auch der Neurotransmitter-Cocktail. Und wir haben gerade zu Beginn des Jahres über Belohnung und Belohnungssystem gesprochen. Und wenn ich natürlich mein Belohnungssystem relativ klar ein positives Signal gebe und dann auch eine Dopaminausschüttung habe und das nicht nur irgendeine Emotion ist, fühlt sich gerade gut an, sondern auch längerfristig. Ich musste dafür rausgehen, mich bewegen, ich musste etwas finden, ich musste es zubereiten. Jetzt habe ich etwas Tolles, vielleicht habe ich es in der Gruppe zubereitet, da kommen soziale Interaktionen mit dazu und dann esse ich das, dann genieße ich das. Dann sorgt das auch für ein verändertes emotionales Muster und vor allen Dingen Belohnung. Und sagen wir mal, dieser Mechanismus gehört evolutionär logischerweise genauso mit dazu wie das Thema der Energiemangelsituation oder der Versorgung des Gehirns. Also es sind zweierlei, ich hoffe es wird klar, die Emotionen selbst stressen das Gehirn oder lösen eine Stressreaktion aus, sodass das Gehirn mehr Energie benötigt, weshalb dann gegessen wird. Und andersrum, aus einer evolutionären Perspektive, wenn wir uns vorstellen, wir geraten in einen physiologischen Energiemangel, ich bewege mich, mein Gehirn arbeitet, mein Gehirn zieht aus den Reserven Energie und dann kommt die Belohnung nach dem Essen. So, und das sind sicherlich zwei sehr spannende Aspekte daraus, ja.
Erklärt das auch, warum wir bei, ja, ich sag mal, Stress, Überforderung oder Frust schnell zum Kühlschrank gehen und zu bestimmten Lebensmitteln greifen oder zur Schokoladenkiste oder jeder hat da, glaube ich, so seine eigenen Rituale, wie er dann sich belohnt oder was er dann braucht. Ist das die Erklärung dafür?
Naja, das geht den Prozess des emotionalen Essens eben genau den nächsten Schritt weiter. Es geht nicht immer um Energiemangel, sondern dann mehr um Emotionsregulation. Und ungefähr sowas, ich suche mir jetzt eine Belohnung. Ja? Und jetzt kommt ein spannender Aspekt, der zum emotionalen Essen auch mit dazugehört. Ein besonderes Merkmal ist, es ist eigentlich eher so eine Art Coping-Strategie. Es ist etwas, was ich mir angeeignet habe, als also eine Strategie zu sagen, und lass uns das durchgehen. Es sind häufig gekoppelte emotionale Muster von Trauer, von Einsamkeit, von Ärger, von Überforderung. Viele würden einfach nur sagen, es war ein stressiger Tag. Und dann kommt die Strategie, wenn ich mir etwas zuführe, was mir dann gut tut, dann erzeuge ich über das Essen eine Emotionsregulation. Dann, und das ist ein Kernthema beim emotionalen Essen, geht es nicht unbedingt um zu wenig Energie im Gehirn. Wenngleich man sagen könnte, die Emotionen, die vorher eine Rolle gespielt haben, der Ärger, die Überforderung, der Stress im Alltag, die Einsamkeit, die Trauer, was dann auch immer, sorgt dafür, dass mein Gehirn merkt, wenn ich darüber nachdenken muss, brauche ich mehr Energie und dann wird es aktiv und dann versuche ich nochmal Energie zu ziehen. Aber das Kernelement beim emotionalen Essen ist quasi eine Strategie, die man gelernt hat, und die Strategie folgt mit der Routine eine Art Konditionierung. Ich habe das Gefühl, ich habe die Emotion, ich habe das Essen und ich habe eine kurzfristige Entlastung, was viele beschreiben. Und auf Neurotransmitter-Ebene können wir das sehr eng koppeln. Da kommt wieder dieser Belohnungsaspekt dabei mit Dopaminärgerberuhigung und Endorphin- oder Opioidberuhigung, also körpereigene Morphine, die ausgeschüttet werden. Und wenn wir das weiterdenken, erklärt sich auch, warum für viele, die zu emotionalem Essen neigen, sorgt dann quasi gerade ein, ich nenne es mal so eine Art Go-To-Essen dazu, dass ich immer wieder darauf zurückkehre. Das heißt dann noch nicht, dass das, und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, nicht per se, dass das krankhaft ist oder ein defizitär ist oder ein Problem ist oder eine mangelnde Disziplin. Viele kennen das. Ich kenne das hier bei mir zu Hause, dass gerne gesagt wird, wenn der Tag nicht so gut war, dann ist das Go-To-Essen Nudeln mit Tomatensauce.
Ja, ist ein Ritual. Ja,
es ist das Ritual, es ist das Gelernte, es ist eine Kindheitserinnerung, es verändert das emotionale Muster und es sorgt für kurzfristige Entlastung und man fühlt sich damit wohl. Wenn das einmal funktioniert, dann sind wir uns doch einig, dann würde ich das doch wahrscheinlich wieder tun. Und nochmal, hier geht es nicht immer um Energiemangel. Die Frage ist natürlich, wie stark entwickelt sich das? Und habe ich sehr viele Go-To-Lebensmittel, die natürlich in der Lebensmittelmatrix sich häufig eher im Spektrum, und da haben wir den Mismatch zur Evolution, im Spektrum bewegen von hochkalorisch, sehr zuckerreich, sehr reich an gesättigten Fettsäuren. Gerade Süßigkeiten spielen hier eine große Rolle. Das können Chips sein, wenn wir gerade noch so einen Glutamat-Trigger noch mit dabei haben wollen, was sich potenziell auch negativ auswirkt, aber dann für den Moment gut anfühlt. Da geht die Entwicklung hin für viele, die würden vielleicht sogar sagen, ja, dieses emotionale Essen kenne ich. Aber es stellt kein Problem im Alltag dar.
Ja, aber ich glaube, es gibt schon einige, die, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, und ich ziehe mich da absolut dazu, ja, schon Situationen haben, wo man merkt, also wo man einfach irgendwie denkt, ach, jetzt gönne ich mir mal was irgendwie, ja. Und das muss gar nicht aus einer negativen Erfahrung oder aus einem negativen Gefühl heraus kommen. Das kann auch aus einem positiven Gefühl genauso kommen, ja. Also ich habe einen geschäftlichen Erfolg, habe einen erfolgreichen Tag gehabt oder irgendetwas, was ich mir vorgenommen habe, hat geklappt. Und ich komme nach Hause und ich habe so das Gefühl, hey, jetzt gönne ich mir mal was. Das hast du dir verdient, ja. Und genau wie du sagst, man greift dann recht schnell, bei mir zum Beispiel immer Richtung Schokolade, ja. So dieser Zucker, da merkt natürlich auch mein Gehirn ganz schnell, dass da die Belohnung kommt, ja. Und das geht natürlich, wie du so richtig sagst, bei hochverarbeiteten Lebensmitteln, Zucker, Fett, so Geschmacksverstärker, da geht das natürlich sehr, sehr schnell. Problematisch finde ich es, und da kannst du vielleicht mal erzählen, ob das die gleichen Mechanismen sind, die das quasi begünstigen. Trifft auf mich zu, weil ich beides nicht mache, aber auch das könnte ich mir vorstellen, ist ähnlich gelagert. Viele Leute greifen vielleicht dann auch zum Alkohol, belohnen sich mit einem Gläschen Wein oder mit einem Bier oder eben Zigaretten. Ja, also dieses, boah, ich habe Stress, ich habe einen schlechten Tag, jetzt muss ich erstmal eine rauchen. Oder, boah, das war super, ich habe hier gerade irgendwie was Tolles erlebt, jetzt muss ich erstmal eine Zigarette rauchen. Ja. Sind das die gleichen Mechanismen, nur um das einmal zu verstehen?
Das würde ich als die gleichen Mechanismen einstufen, wobei natürlich die Auswirkungen durchaus nochmal andere sind. Das heißt, sagen wir mal so, bei Rauchenden ist der Fall, dass das Stresssystem nicht nur aktiviert wird durch das Rauchen selbst, sondern wenn nicht geraucht wird, das kennen Raucher und Raucherinnen, dass wenn dann so eine Phase entsteht, wo man nicht raucht, irgendwann die Uhr tickt runter. Ja, irgendwann muss es wieder soweit sein. Das heißt, das aktiviert für sich genommen schon mal das Stresssystem. Und da gehen wir mehr nochmal in das Suchtthema rein. Ja, aber so vom Prinzip, und das haben wir bei Rauchen genauso wie bei Alkohol, dass es sich hier eher um Sucht handelt. Das muss es beim emotionalen Essen nicht unbedingt sein, aber das Prinzip ist insofern ähnlich. Es ist immer wieder dieses Thema zwischen Belohnungssystem. Das könnte man so ein bisschen gegenüberstellen, Belohnungssystem versus Selbstkontrolle. Ja, nochmal, es geht nicht darum, dass Menschen grundsätzlich nicht in der Lage sind. Es geht nämlich dann um Lernen, Konditionieren und Gewohnheitsschleifen. Wenn ich das immer und immer wieder tue, beim Rauchen und beim Alkohol würden wir dann sogar sagen, okay, das sind dann Süchte, die entstehen. Das ist bezogen auf Essen, da kann man natürlich diskutieren. Ich weiß, du machst das auch immer wieder ganz gerne, wenn wir über das Thema Zucker sprechen. Ist das in gewisser Art und Weise vielleicht auch ähnlich, aber es ist nicht genau das Gleiche wie eine Sucht, die durch Alkohol und Rauchen oder andere Drogen mit entstehen würde. Und durch diese Wiederholungsschleifen und diese Konditionierung ist es eine Emotionsregulationsstrategie. Das würde ich dem Alkohol und dem Rauchen auch zusprechen. Natürlich gibt es gewisse Unterschiede.
So, Matthias, bevor wir gleich über das sogenannte Comfort-Eating noch sprechen und auch über Binge-Eating, wollen wir einmal nochmal ein paar Tipps auch mitgeben. Also dieses emotionale Essen haben wir verstanden, es ist nicht überlebenswichtig, zumindest nicht direkt. Ja, es hat nicht immer den Sinn, uns wirklich mit Energie zu versorgen, weil ich sag mal, wenn wir ehrlich sind, also dass ein Mensch heutzutage verhungert in der westlichen Hemisphäre ist relativ selten, es sei denn, es sind sehr ungünstige Umstände, aber es wird selten in der Zeitung stehen, da ist jemand zu Hause irgendwie verhungert, weil er nichts zu essen mehr hatte. Ja, also das glücklicherweise dieses Problem haben wir evolutionär gelöst, wenn eben auch damit einige Probleme einhergehen, dass wir eben häufig doch zu viel essen und dieses Überangebot uns eben natürlich auch da durchaus in körperliche Schwierigkeiten bringen kann. Deswegen lass uns doch mal ganz konkret schauen. Wer sagt, dieses Thema emotionale Essen ist vielleicht für mich ein Thema, was ich gerne besser im Griff hätte. Ja, ja. Dieses auch außer der Reihe Essen. Ja, wir reden ja häufig auch über intermittierendes Fasten und über Essenspausen und die Vorteile, die damit einhergehen. Was können wir konkret tun, wenn ich abends auf der Couch liege? Das Abendessen ist eigentlich schon eine Stunde erledigt. Eigentlich ist schon alles abgeschlossen und dann kommt in meinen Kopf, noch jetzt so ein Stück Schokolade wäre eigentlich gar nicht so verkehrt oder vielleicht noch eins oder noch eins oder ein Gläschen Wein wäre ganz gut oder boah, jetzt ist es irgendwie Mitternacht, ich bin irgendwie noch wach, ach so ein Gläschen Würstchen könnte ich auch noch essen oder warte mal, da war doch von den Kindern, du hast vorhin Tomatensauce und Nudeln genannt, da war doch noch was übrig, das esse ich doch noch. Ja, ich bin sicher, viele hier in unserer Community kennen diese Momente, ich jedenfalls kenne sie nur zu gut. Und würde mich freuen, wenn du uns konkret was an die Hand gibst. Was können wir machen, um dieses emotionale Essen in den Griff zu bekommen? Und sag jetzt nicht einfach lass auf es. Der Couch sitzen bleiben und nicht dahin gehen oder den Kühlschrank abschließen.
Das ist ja genau das, was nicht gut funktioniert. Und immer wieder komme ich zurück auf diese gelernte, ich nenne das mal Schleife, auf die Konditionierung, auf die Gewohnheiten. Der Vorteil ist, jede Gewohnheit, die besteht, muss irgendwann mal entstanden sein. Das heißt, man kann sie rein theoretisch auch umdrehen. Das heißt, das ist für mich schon so ein übergeordnetes Thema, wo ich drauf schauen würde, was einen immer auch dazu bewegen würde, die Gewohnheitsschleife zu verlassen. Ja, und natürlich wäre es aus unterschiedlichen Gesichtspunkten sinnvoll zu sagen, okay, vielleicht abends dann auch nicht mehr zu spät zu essen, weil wir einfach wissen, dass es sich negativ auf den Schlaf auswirkt. So, wer aktuell noch nicht bereit ist, ne, ich kann ja nur dazu einladen und sagen, okay, neue Routinen aufbauen. Und wir haben das mal in einem 8-Schritte-Gewohnheitsänderungs-Podcast besprochen. Da darf man gerne nochmal reinhören. Also neue Gewohnheit festzulegen, eine neue Strategie quasi entwickeln. Immer dann, wenn man mit dem alten Muster konfrontiert wird, etwas anderes mit einbauen. Und dann braucht es eine gewisse Kontinuität. Aber häufig, ist es ja nun mal so verankert, dass man da nicht gut drauf kommen kann. Es gibt ein paar Risikofaktoren, so würde ich sie mal nennen, die durchaus eine Rolle spielen und da würde ich viel eher ansetzen. So, das heißt, Step 1, was sind meine emotionalen Trigger, die dazu führen, dass ich jetzt dazu greife? Ja, also würde ich, bevor ich sage, okay, ich ändere die Routine, eher drauf schauen, was löst das überhaupt aus? Also geht es um meine individuelle chronische Stressbelastung oder andere Belastungssituationen? Und hier würde ich versuchen, mehr drauf zu bauen, meine Stress, Regulationsmechanismen zu verbessern. Da können Atemtechniken beispielsweise helfen. Da können Dinge wie autogenes Training hilfreich sein oder vieles mehr. Oder wirklich auch zu identifizieren, okay, was ist das, was mich im Alltag dazu bringt, dass ich hier am Abend heute sitze, und es lässt sich auf die Emotionen mit zurückführen. Das ist ein Teil. Dann ist ein anderer Aspekt, der geht gerne unter. Ich habe ihn aber gerade schon am Rande erwähnt. Zu spätes Essen stört unseren Schlaf. Und Schlafmangel ist ein super Appetit- und Störfaktor für unser Belohnungssystem. Wir haben dazu schon mal gesprochen. Wenn wir zu wenig schlafen, quantitativ, da haben wir noch nicht über Schlafqualität gesprochen. Wenn wir zu wenig schlafen, also unter den 7 bis 7,5 Stunden pro Nacht und das regelmäßig, dann wird im Magen der jeweiligen Person, die zu wenig geschlafen hat, mehr Ghrelin ausgeschüttet. So, was war nochmal Ghrelin? Das ist ein über einen mechanischen Reiz ausgelöstes peripheres Hormon aus dem Magen. Das heißt, der Magen zerkleinert sich. Ghrelin gelangt in die Blutbahn und signalisiert im Gehirn, hier ist zu wenig Hunger. Mhm. Wenn ich mehr Ghrelin verhältnismäßig ausschütte, wird mein Appetit ebenfalls mit ansteigen. Und das kann ein wichtiger Faktor sein, auch für solche häufigen entweder Snacks zwischendurch. Und das gehört zum emotionalen Essen auch mit dazu. Es kann so ein Mix sein zwischen Snacken bei Stress bis hin, dass es schon so eine Binge-ähnliche Attacke sein könnte. Also dass man sehr schnell sehr viel auf einmal isst, aber immer noch vom präfrontalen Kortex das mitsteuern kann, aber sich quasi wie bewusst dafür entscheidet. Also da gibt es ein gewisses Spannungsfeld. Das heißt, in der Vorbereitung neben der Emotionsregulation Schlaf priorisieren. Erstmal die Schlafdauer. Regelmäßige Schlafzeiten, regelmäßige Aufstehzeiten. Darauf vertrauen, dass der Biorhythmus sich auch wieder einstellen kann und dann merken, okay, vielleicht löst das auch schon etwas an meiner Stresstoleranz und es wird dadurch weniger. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann kann ich anfangen, eine neue Strategie zu entwickeln. Und dann nehme ich einen weiteren Aspekt mit dazu, der auch nicht unwichtig ist, der hilfreich sein kann. Soziale Interaktion, soziale Kontakte und Bindung, Nähe, Austausch. Das würde ich auch mit dazu nehmen. Also quasi mit Partnerinnen und Partner. Klar, wenn Einsamkeit hier eine größere Rolle spielt, gehört das auch mit dazu. Aber sich etwas zu suchen, mit oder einen sozialen Kontakt zu finden, mit dem man sich mehr und mehr austauschen kann, Bindung mit quasi zelebrieren kann, was sich ebenfalls auf die Emotionsverarbeitung und damit auch sehr wahrscheinlich auf die bisher gewählte Strategie auswirken wird. Und der letzte Teil ist, wer dann gerne dazu neigt, und das ist so ein weiterer Schritt, häufiges emotionales Essen und dann sich schlecht fühlen. Ja, ich habe ja blöd, dass ich das jetzt gemacht habe. Ab morgen mache ich das anders.
Spätestens am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, denkst du, warum habe ich gestern Abend wieder mir diese halbe Schokolade reingekriegt?
Und jetzt entsteht die nächste Schleife. Das passt auch zu unserem ersten Podcast dieses Jahres, dass wir dann in falsche Strategien ausweichen und jetzt sagen, okay, jetzt mache ich so eine krasse Restriktion. Nichts mehr davon. Ich will davon nie mehr irgendetwas sehen. So ein Alles-oder-Nichts-Denken, was unstrukturiert ist, und die ursächlichen Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, nicht ausgeglichen hat, weniger auf Schlaf geachtet wird, emotionale Stressbelastungen weiter bestehen, die nicht verarbeitet werden, zu wenig sozialer Kontakt und dann Restriktion, dann entsteht unter Umständen nochmal ein Energiemangel wirklich im Gehirn und das führt am Ende zu der nächsten emotionalen Essens, ich nenne es jetzt mal Attacke oder Situation. Mhm. So gerate ich nochmal in die Schleife und von daher würde ich erst diese Dinge lösen, ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt, um dann die eigentliche Routine zu verändern. Aber nicht, das würde ich nicht empfehlen, erstmal zu sagen, okay, ja, dann mach das doch anders. Das ist ja eine Empfehlung, die man gehört, dann lass das doch einfach.
Lass es doch
einfach. Das macht keinen Sinn, ne? Ja, weil die Emotionen halt sind da und es gibt eine Strategie der Emotionsregulation. Und da würde ich versuchen, ranzugehen, das erst aufzulösen, alleine, so gut es geht, gerne auch mit Hilfe, um dann die nächsten Schritte zu gehen.
Super. Also, habe ich verstanden, im Grunde die Trigger Points, beziehungsweise das, was die Emotion auslöst oder was am Ende mich dazu bringt, aufzustehen und nach Essen zu suchen, diese Punkte eher versuchen in den Griff zu bekommen. Schlafroutinen, mehr schlafen, ordentlich schlafen, gute feste Schlafzeiten haben, auch das hilft sicherlich viel. Ich glaube, jeder, der irgendwie im Schichtdienst arbeitet oder einen unregelmäßigen Lifestyle hat, auch mal spät ins Bett geht, früh aufsteht, der weiß, dass das gerade dann relativ schwer ist, sich da in den Griff zu bekommen. Ich würde von mir auch nochmal so 2, 3 Tipps mitgeben, was ich so gemacht habe. Also zum einen immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt noch irgendwie eine Kleinigkeit essen wäre eigentlich super. Ich versuche tatsächlich mir vorzustellen, wie fühle ich mich morgen früh. Morgen früh, wenn ich aufwache und mich zurückerinnere, du hast noch eine halbe Schokolade gegessen oder du hast noch 3 Würstchen gegessen, dann ärgere ich mich. Und zumindest dieses Gefühl, daran versuche ich mich jetzt schon mal zu erinnern. Das ist der eine Punkt. Das zweite, was ich mache, und das funktioniert ganz gut, ich gehe dann zwar in die Küche, aber ich trinke dann erstmal ein großes Glas Wasser. Hm. Ja, einfach wirklich mal so einen halben Liter Wasser runterpumpen und dann versuchen nochmal 1, 2 Minuten zu warten. Dann gibt bei mir im Bauch schon der Körper so ein bisschen das Gefühl, da ist schon was gekommen irgendwie. Also ich merke, das hilft mir auch, um, zumindest bei 10 solchen Situationen, vielleicht in 5 zu sagen, ich lasse den Kühlschrank zu, ich gehe zurück auf die Couch oder zurück ins Bett. Mhm. Ja, also sich so ein bisschen selber austricksen, in Anführungszeichen, das Selfish Brain, das irgendwie sagt, hey, jetzt wäre doch ein guter Moment für ein Stück Schokolade, dass man das irgendwie so ein bisschen austricksen kann. Aber du hast natürlich recht, langfristig macht es natürlich mehr Sinn, erstmal zu gucken, okay, was sind denn die Symptome, was sind diese Triggerpoints, was löst denn bei mir diesen Appetit, irgendwie dieses Craving nach Essen aus. Ja. Mhm. So, Matthias, ein Begriff, der beim Thema emotionalem Essen auch immer mit zu hören ist und den man überall auch liest, ist das Comfort Eating. Mhm. Gib uns da mal eine Erklärung erstmal. Was ist das genau und wie kann uns das hier nützlich sein?
Also wenn wir so versuchen, dann eine einigermaßen scharfe oder saubere Trennung zu ziehen, würde ich Comfort Eating von emotionalem Essen nochmal unterscheiden. Also für einen selbst wird es auch schwierig sein einzuschätzen und wahrscheinlich würden sich viel mehr Menschen jetzt lieber einordnen zu sagen, okay, dann neige ich eher zu so einem Comfort Eating. Der primäre Treiber beim Comfort Eating ist im Vergleich zum emotionalen Essen, wo es um eine Emotionsregulationsstrategie geht, hier wirklich eine energetische Beruhigung des Gehirns, so könnte man sagen. Ja?
Klingt für mich erstmal relativ gleich. Also das Gehirn schreit, ich will mir Energie.
Es kann, nochmal, beim emotionalen Essen kann auch Energiemangel eine Rolle spielen. Aber primär ist es eine gelernte Strategie bei Emotionen, die hochkommen. Mhm. Das ist das, was ich versucht habe zu verdeutlichen. Die Emotionen werden auch Energie rauben, aber vielleicht versorgt sich das Gehirn auf der Ebene schon ganz gut mit Energie. Mhm. Beim Comfort Eating wird die energetische Beruhigung steht quasi mehr im Vordergrund. Also von daher, sie werden häufig zusammengeführt, aber ich versuche es mal etwas zu trennen, weil jetzt nicht im Vordergrund beim Comfort-Eating, wenn wir das so benennen würden, steht, dass ich aus einer Emotion heraus esse, ne? Oder aus einem gelernten emotionalen Muster mich dann dafür entscheide, etwas zu essen, sondern hier haben wir eher eine quasi energetische Unterstützung. Und das bezieht sich so ein bisschen auch auf das Thema dieses Selfish Brains, was wir schon mit angesprochen haben, also das egoistische Gehirn. Da einmal als Einschub, was das bedeutet. Ja, das heißt, unser Gehirn priorisiert sich erstmal selbst, wenn es um die Energieversorgung geht. Wir haben gesagt, in Ruhe verbraucht es schon 20% der Energie bis 25%. Und unter Aktivität braucht es noch mehr. Was dann noch immer der Auslöser wird, dass das Gehirn aktiver wird. Ja, ob ich nun am Lernen bin oder ob ich eine stressige Situation habe. Also ich sehe etwas, ich höre etwas, ich rieche etwas, ich schmecke etwas, ich fühle etwas. Das Gehirn wird aktiver und das Erste, was es tut, ist zu erkennen, okay, ich brauche dann auch mehr Energie. Und dann wissen wir ja, dass auf einen Stressor eine Stressreaktion folgt. Das heißt, über das Nervensystem wird sehr schnell vom Gehirn aktiviert, Stresshormone ausgeschüttet, Adrenalin und Noradrenalin und etwas später Cortisol. Dann haben wir unsere 3 Stresshormone zusammen und die helfen, Energie zu mobilisieren aus Reserven. Cortisol bildet beispielsweise neuen Zucker in der Leber. Und Cortisol macht auch die Darmbarriere durchlässiger, sodass mehr Energie reinkommen kann. Natürlich wird auch das Immunsystem mitreguliert, aber das lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Am Ende führt es zu was? Dass mehr Zucker in die Blutbahn gelangt. Und gleichzeitig sorgen die Neurotransmitter oder Hormone, Cortisol und Noradrenalin an der Bauchspeicheldrüse dafür, dass die Insulinproduktion gehemmt wird. So, jetzt nimmt die Insulinmenge im Blut ab und der Zucker steigt an. Jetzt zirkuliert mehr Zucker in der Blutbahn und das Gehirn kann Zucker primär erstmal insulinunabhängig aufnehmen. Also bekommt es mehr Energie. Und gleichzeitig ist bei der Lösung des Stressors eigentlich immer Bewegung entscheidend. So, die Muskulatur braucht eigentlich Insulin, außer unter Bewegung, da kann Muskelmasse oder muskuläre Strukturen können dann auch Zucker ohne Insulin aufnehmen. Also bewegen wir uns, also wird die Muskulatur auch versorgt. Mhm. Und wenn wir dann schneller rennen, werden andere Substrate produziert, wie Laktat beispielsweise. Oder wenn wir länger in einem Fastenstadium sind, werden auch Ketonkörper in der Leber produziert. All das sind Energiepakete, die tendenziell eher erstmal das Gehirn versorgen. Ja, weil das Gehirn auch Laktat und auch Ketonkörper schnell und gut aufnehmen kann. So, und so versorgt sich das Gehirn selbst mit Energie, priorisiert. Und bei dem Comfort Eating ist es so, dass ich quasi, man nennt diesen Mechanismus, nennt man Pull. Ja, das ist eine Pull-Funktion des Gehirns. Es passieren natürlich noch viele andere Dinge, aber erstmal kommt mehr Energie an. Und das Comfort Eating ist quasi so eine zusätzliche Ergänzung. So, ja, dann esse ich doch jetzt mal etwas. Das hat natürlich auch etwas gefühlt Gelerntes, aber erstmal so eine Unterstützung. Das lässt sich biologisch schon erklären, dass man sagt, dann gebe ich noch ein bisschen mehr Energie mit rein, damit auch hier das Gehirn besser versorgt wird. Bevorzugt werden dann häufig eben auch kohlenhydratreiche Quellen, schnell verfügbare Zucker, auch warme Dinge, auch das, was bekannt ist, und tritt dann bei einigen, auch nicht allen, und das kennen dann viele vielleicht, in Stresssituationen auf. Sobald es stressiger wird, wird zugegriffen, jetzt schnell etwas an Energie hinzuzufügen.
Mhm. Ja? Das heißt, also nur, dass ich es richtig verstehe, um das nochmal ganz klar zu erklären. Also ja. Comfort Eating ist im Grunde eine spezielle Ausprägung oder eine spezielle Form von emotionalem Essen, aber nicht jede so Form von emotionalem Essen ist Comfort Eating.
So könnte man es sagen, oder auch anders ausgedrückt, beim Comfort Eating brauche ich keine starke Emotion.
Okay.
Ja? Verstehe. In dem Sinne. Natürlich, wenn wir jetzt da weiter reinsteigen, könnte man sagen, ja klar, da sind doch Emotionen mit dabei, wenn das eine stressige Situation ist. Und vielleicht ist es dann das auch, aber es ist quasi wie so eine Art Unterstützung des Systems.
Passiert das immer bewusst oder passiert das auch unbewusst?
Ja, das hat schon was Unbewusstes. Und das kennen einige, die zu diesem Comfort-Eating neigen, in stressigen Situationen dann gerne auch etwas zu essen. In der stressigen Situation.
Und das beim auch relativ
emotionalen
automatisiert.
Essen ist es häufig auch erst danach.
Aha.
Ja? Und wenn das natürlich sich verstärkt, also immer mehr wird, dann kann es schon gut sein, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir mehr und mehr dieser Comfort-Eating-Situation haben, ne, weil stressiger Alltag, und dann immer mehr Energie, Achtung, jetzt nicht mehr vom Gehirn gezogen wird, also kein Pull-Mechanismus mehr besteht, sondern einfach reingepresst wird, gepusht wird. Jetzt kippt das System. Häufiges Essen dann immer wieder stressige Situationen, immer wieder hohe Stressreaktionen, viele Stresshormone und dazu Essen. Und dann ist es wie immer im Körper, die Rezeptoren, die Energie aufnehmen können, werden weniger häufig gebraucht. Und das Gehirn wird mehr und mehr zuckerabhängig, so könnte man sagen. Nicht abhängig im Sinne von Sucht, sondern es geht nur noch Zucker gut rein. Und das hat dann auch etwas mit Energiemangel zu tun. Man versucht dann quasi über das Comfort-Eating den Energiemangel mit auszugleichen. Und dann schiebt das in, nochmal, vielleicht ist das eine gute Trennung, in der Stressreaktion weniger der Fokus auf bestimmte Emotionen, die immer wieder hochkommen, schiebt dann mehr und mehr mit rein. Und es gibt viele, die sagen, nee, in stressigen Situationen, da esse ich gar nichts. Da kann ich gar nichts essen. Und es gibt andere, und ihr kennt die Menschen vielleicht auch, unterschiedlich, die einen sagen, nee, gar nichts. Und sie neigen dann vielleicht am Ende der Reaktion eher emotional zu essen, weil dann die Emotionen hochkommen und verarbeitet werden wollen. Und man hat hier seine Strategie entwickelt. Und hier bei diesem Comfort Eating geht es eher um Energie zuführen. Und wenn das System dauerhaft besteht, also mal kann das ja hilfreich sein, aber dauerhaft sorgt es dafür, dass das Gehirn in der Energieaufnahmefähigkeit rigide wird. Es wird weniger Laktat produziert, es werden auch keine Ketonkörper mehr produziert. Alles dreht sich dann nur noch um Zucker.
Also Comfort Eating eher, ja, ich sag mal, ritualisiert, emotionales Essen eher impulsiv. Kann man das so vielleicht auch nochmal, um es nochmal sich bildlich
vorzustellen?
Finde ich
auch nochmal einen guten Punkt. Wobei, fast würde ich schon sagen, beim Comfort Eating hat es ein bisschen mehr der Impulsivität, ne, ich will mir da irgendwie eine Unterstützung geben. Genau.
Ja.
Beim emotionalen Essen ist es auch nicht immer eine bewusste, also vielleicht schon irgendwo ein Anteil einer bewussten Entscheidung, aber vor allen Dingen eine Strategie. Ich mache das immer wieder.
Kurz nochmal zum Selfish Brain. Unser Gehirn. Ja. Da haben wir auch schon in diversen Folgen drüber gesprochen und haben auch gelernt, dass eigentlich unser freier Wille, wie wir ihn uns vorstellen, dass wir bewusst alles entscheiden, was wir tun und was wir machen, was wir wollen. Naja, also da ist ein großes Fragezeichen, auch in der Wissenschaft, weil unser Gehirn da schon eine sehr eigenständige Rolle hat. Und das ist dieses selfish brain, ja, dieses Donald Trump würde sagen, America first, aber unser Gehirn sagt, ich Gehirn zuerst. Warum ist das so überlebenswichtig oder warum ist das für uns eigentlich eine gute Strategie?
Ohne das Gehirn kann unser Herz schlagen, aber eben auch nicht auf Dauer für sich alleine. Das heißt, wir brauchen das zentrale Nervensystem am Ende des Tages dafür, dass unsere Körperfunktionen aufrechterhalten werden. Schon in den Grundfunktionen. Und wenn von oben nach unten, also top down, Entscheidungen getroffen werden, im Sinne von, da bewegen wir uns jetzt mal hin, das machen wir, dann muss das priorisiert werden. Weil so wichtig Muskulatur ist, so wichtig innere Organe sind, natürlich können wir auch ohne bestimmte innere Organe nicht leben, also ob nun Herz oder Lunge oder Leber oder Nieren. Natürlich ist das alles wichtig und auch auf einer gewissen Art und Weise in bestimmten Phasen hat es dann Priorität, dass ein Organ vielleicht versorgt ist. Aber wenn das Gehirn nicht funktioniert, kann eine Lösung überhaupt nicht stattfinden. Und von daher macht es schon sehr viel Sinn, dass sich diese Struktur hierarchisch überordnet. Aber nicht dann, das ist wichtig zu verstehen, wenn das Immunsystem aktiv ist. Denn wenn das Immunsystem aktiv ist, wird was passieren? Es gibt einen Shift zu einem egoistischen Immunsystem, ein selfish immune system. Und das Immunsystem schafft es dann, das Gehirn quasi auch zu unterdrücken, weniger Energie dem Gehirn zur Verfügung zu stellen, weil auch durch das Immunsystem das Gehirn so verändert wird in der Phase, wir nennen das, ihr erinnert euch, Sickness Behavior, dass das Gehirn dann auch weniger Energie braucht. Ja, das ist das, was ihr kennt, wenn man sich krank fühlt. Dieses Krankheitsverhalten bezieht sich genau darauf, dass es Veränderungen im Neurotransmitterhaushalt gibt, dann habe ich nicht die Motivation, mich zu bewegen, also brauche ich dafür auch keine Energie. Das Immunsystem darf dann arbeiten und man geht eher zur Ruhe, auf Rückzug, man will gar nicht so viel essen, auch gar nicht so viel Flüssigkeitszufuhr vielleicht eigentlich haben, sollte man natürlich kontrollieren und am Ende fährt man dann runter. Das wäre das Wechselspiel, aber ansonsten zählt immer als erster, im ersten Schritt das Gehirn, braucht die Energie, um dann Entscheidungen treffen zu können. Und wenn es nur den einen Fuß vor den anderen zu setzen ist. Auch dafür braucht zwar die Muskulatur Energie, aber erst fängt das Ganze im zentralen Nervensystem an.
Emotionales Essen, Matthias. Viel gelernt heute, viele Zusammenhänge verstanden. Ich will abschließend mit dir nochmal darüber reden, wenn emotionales Essen wirklich problematisch wird, wenn man die Kontrolle verliert, wenn es im Extremen ausartet und man vom sogenannten Binge-Eating spricht, also wirklich vom unkontrollierten Essensdrang. Ich brauche mehr, ich will mich belohnen und ständig und jeden Abend und so, dass es wirklich körperlich belastend wird. Wie lässt sich das vom emotionalen Essen, was wir alle haben, abgrenzen? Oder kann man das überhaupt abgrenzen? Ist das eine andere Form, funktionierende andere Mechanismen? Ja. Warum eskaliert das bei einigen so?
Also natürlich können binge-artige Situationen auch beim emotionalen Essen, auch tendenziell vielleicht auch beim Comfort-Eating mit auftreten. Aber wenn wir wirklich über die Binge-Eating-Essstörung sprechen, ist das was komplett anderes. Es gibt Menschen, die da sehr stark von betroffen sind. Und es geht, wie du es schon gesagt hast, um diesen Kontrollverlust. Also Patientinnen und Patienten würden dann auch beschreiben, ich erwische mich teilweise selbst beim Essen. Und das zeigt uns schon, okay, der präfrontale Kortex, die Kontrolle ist komplett abgeschaltet. Also so Kontrollmechanismen gibt es dort nicht mehr. Es sind, wenn wir es so betrachten, objektiv auch große Mengen. Also es geht dann nicht um eine Tafel Schokolade als Beispiel, sondern deutlich mehr. Es entsteht häufig hier gepaart ein sehr hoher Leidensdruck, der nachvollziehbar ist. Also sich auch die Frage zu stellen, wie kann ich das tun? Und es geht hier nicht primär um Hunger oder Genuss. So, und wenn wir jetzt drauf schauen, gibt es natürlich verschiedene Ursachen auch in der Entstehung. Ich will jetzt nicht ein abgehalftert irgendwie das als psychisches Krankheitsbild, das jetzt irgendwie, ich möchte es gerne an der Stelle mit ansprechen, aber nicht einfach nur sagen, ja, dann das sind die und die Mechanismen und da muss man nur das und das machen. Das ist ein längerer Prozess. Wir sehen aber schon, dass dieses Thema Energiemangel im Gehirn paradoxerweise genau auch mit eine wichtige Rolle spielt. Ja, das heißt, das Gehirn benötigt diese Energie. Es gibt hier auch verschiedene Trigger, warum es zu einer Attacke dann kommt, zu einer Binge-Eating-Attacke kommt. Man könnte sagen, dass das Selfish Brain ist unter chronischem Dauerstress und hat so ein Shift erlebt, dass die Energie, das Gehirn nicht gut mit Energie versorgt werden kann. Häufig gekoppelt ist das dann im Alltagsverhalten auch wieder mit sehr viel Restriktion, physisch, also körperlich oder auch kognitiv. Ja, man sagt sich, man darf das so und so nicht machen und dann kommt es eben gerade genau deshalb zu einer Attacke. Man spart vorher ein und es passiert dann unter Umständen. Und dieses Thema der Emotionsregulation spielt hier auch nochmal eine übergeordnete Rolle. Aber es ist definitiv etwas anderes und braucht auch eine andere therapeutische Begleitung nochmal mit dazu, als das, was, wenn ich dich richtig verstanden habe, ob du dich jetzt entscheidest, das Glas Würstchen am Abend zu essen oder noch eine Portion Nudeln, was durchaus auch ein Aspekt der emotionalen Verarbeitung sein kann und vielleicht auch eine gelernte Strategie sein kann, ist das eine nochmal etwas andere Ebene und bedarf auch der adäquaten therapeutischen Begleitung.
Binge-Eating, auch wieder viel gelernt. Ich bin sicher, viele kannten vielleicht auch diesen Begriff in dem Zusammenhang gar nicht. Man kennt es vom Serien-Bingen, aber Binge-Eating, also wirklich das zwanghafte, unkontrollierte Essen, also auch eine extreme Form des emotionalen Essens. Was man häufig eben hört, Matthias, von Leuten, mit denen man vielleicht auch im Freundeskreis drüber spricht, boah, ich habe schon wieder irgendwie hier unkontrolliert gegessen oder gestern Abend mir schon wieder irgendwie Schokolade reingezogen. Ah ja, dann lass es doch einfach. Oder hör doch einfach auf damit. Mach's doch einfach nicht. Warum ist diese Strategie zum Scheitern verurteilt? Warum funktioniert das nicht?
Es ist das, was ich eben schon versucht habe anzudeuten und davon würde ich absehen. Wenn auch das emotionale Essen oder wer sich eher in diesem Comfort-Eating mit einteilen würde, wenn darunter ein Leidensdruck besteht, dann sollte man das therapeutisch, ärztlich, psychotherapeutisch besprechen und abklären. Und ich würde eben schon festhalten wollen, dass eben so Standard-Floskel-Empfehlung, dann iss halt weniger, sei ein bisschen achtsamer, das nicht berücksichtigt. Weil in vielen Fällen, ob nun Unterformen, ob nun mit Blick auf Binge-Eating, ob nun vielleicht auch beim emotionalen Essen, dieser zerebrale Energiebedarf eben überhaupt nicht mit berücksichtigt wird und quasi das Selfish Brain nochmal mehr mit motiviert, etwas an der Energieverteilung zu schrauben und es quasi eher kontraproduktiv sein kann. Und wie eben schon erwähnt, wenn ich zu stark in eine Restriktion gehe, erhöht es das Risiko, dass eher es zu nicht unbedingt als Essstörung, aber dass eher mehr gebinged werden würde, weil starke Restriktion führt dann unter Umständen genau im umgekehrten Fall dazu, gerade wenn so Energiemangelsituationen nicht berücksichtigt werden im Gehirn, dazu, dass es dann härter zurückkommt. Ja, und das heißt für mich in den grundlegenden Aspekten, unabhängig davon, wie es, ich nenne es jetzt mal psychologisch, psychotherapeutisch begleitet wird, sind wichtige Aspekte, ausreichend Energieverfügbarkeit herzustellen. Und das kann ich natürlich schon über Ernährung und Regelmäßigkeit in den Mahlzeiten beispielsweise. Das ist eine Möglichkeit. Hier würde ich auf keinen Fall empfehlen, jetzt nur über intermittierendes Fasten zu arbeiten, sondern lieber in die Regelmäßigkeit zu gehen. Ich habe es gesagt, als ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, Schlaf und vor allen Dingen Schlafdauer, ja, und Schlaf oder Schlafmangel reduzieren, wie man es auch immer nennen mag, und emotionale Verarbeitung und Stress Regulation oder Toleranz, an diese Themen ranzugehen. Und das muss dann auch nicht, ne? Nicht jeder muss jetzt bitte, sonst kriege ich noch Ärger von psychotherapeutischen Verband, dass dadurch zu viele Leute kommen. Man kann hier auch vieles für sich machen auf Ebene von Atemtechnik, Autogame-Training. Ich habe es gerade eben schon gesagt, was mir hilft, besser mit Stress umgehen zu können. Und auch emotionale Verarbeitung kann man vielleicht auch im Dialog mit lieben Menschen gemeinsam auch schon mal mit ansprechen und vielleicht hilft das schon. Und ernährungsseitig würde ich eben weniger auf das Thema Verbote setzen, aber im Verständnis schon, wenn ich natürlich dazu neige, in der Schleife immer wieder gerade so hohe Zucker, hohe Energiedichten mit dabei zu haben, eher auf, du hast es eben schön erwähnt, so vielleicht gibt es Alternativen, die man nehmen kann. Habe ich und das wird beim Binge-Eating, bei einem Kontrollverlust so nicht mehr, nicht möglich sein. Aber habe ich in meinem Muster, das mir missfällt, die Möglichkeit einzusteigen, mich selbst zu hinterfragen? Das fand ich einen schönen Punkt, Felix, den du gesagt hast. Ja, so ja. Kann ich schon mal prospektiv mein Gefühl von morgen mir vorstellen und was macht das mit mir? Oder auch andersrum, wie fühlt es sich eigentlich morgen früh an, wenn ich es nicht gemacht habe? So, ja. Weißt du, also ich verändere die Perspektive, nicht auch dieses, du böser, hast es jetzt falsch gemacht. Zu reflektieren darüber, was brauche ich, dann empfehle ich immer gerne auch vielleicht eine Alternative zu wählen, statt des Essens schon eine andere Strategie zu wählen, die physiologisch sehr gut funktioniert, ist eine kurze, intensive Bewegung. Und nochmal, arbeitet hier auch nicht mit Verboten. Das heißt, wenn ich merke, ich brauche das jetzt und ich schaffe es einzusteigen und zu sagen, okay, brauche ich das wirklich? Wie würde es sich anfühlen, wenn ich es nicht gemacht hätte? Das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Dann eine Minute wirklich intensiv bewegen, weil das produziert unter anderem etwas Laktat, was das Gehirn eigentlich mit Energie versorgt und der Mechanismus abgedämpft werden würde. Und es ist kein intensives Dauertraining oder sowas, was ich dann mache. Und vielleicht dann, wenn ich zu etwas greife, was von der Kaloriendichte nicht so hoch ist oder vielleicht weniger Zucker enthält oder sowas in die Richtung. Und wenn ich dann immer noch merke, nee, ich brauche das jetzt, dann nimm es und genieß es.
Klare Empfehlung von unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Emotionales Essen ist kein Mangel an Disziplin, das nehme ich mit, sondern ein biologischer Regulationsmechanismus. Stress, Hormone und das Gehirn spielen dabei also eine deutlich größere Rolle als unsere pure Willenskraft. Und wer die Unterschiede zwischen emotionalem Essen, Comfort-Eating und Binge-Eating versteht, der kann eben auch gezielter gegensteuern mit einer besseren Strategie, um das Thema in den Griff zu bekommen. Das waren die Health Nerds an diesem Donnerstag. Leute, schreibt gerne mal bei Spotify in die Kommentare direkt unter die Folge, wie eure Erfahrungen mit emotionalem Essen aussehen. Habt ihr auch so Momente, wo die Emotionen übernehmen oder wo ihr emotional gesteuert das Gefühl habt, ich muss mich belohnen, ich muss mir was gönnen, ich muss ein Gefühl irgendwie bedienen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch her damit. Wir schauen uns alles an und werden alles beantworten. Am Montag gibt es einen neuen Deep Dive und in einer Woche ein neues Thema. Leute, wir freuen uns sehr drauf. Schön, dass ihr mit uns gemeinsam diese Reise durch unseren Körper, durch die Emotionen, durch die Gesundheit und durch das Essen in diesem Fall gemeinsam mit uns hier bestreitet. Also, schöne Woche, liebe Grüße, bleibt uns treu und ahoi.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.